Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Gäste, auch ich darf Sie ganz recht herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen zu unserem Gottesdienst. Und ich darf das auch tun im Namen meiner Geschwister aus der Stadtmission Hagen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von Ihnen seine Bibel recht gut kennt und dass Sie auch wissen, wer Amram und Jochebed ist. Sie hatten Kinder, die uns auch namentlich sehr bekannt sind, und zwar Miriam, Aaron und Mose. Und wir wollen heute Morgen mal eine Person herausgreifen und uns mit dieser Person auf den Weg machen, einige Stationen ihres Lebens betrachten. Es wird allerdings nicht Mose sein, es wird auch nicht Aaron sein, es wird die Miriam sein. Die wollen wir heute Morgen mal etwas näher betrachten. Und wenn man sich einmal die Mühe macht, mit Hilfe einer bestimmten Software nach diesem Namen Miriam zu suchen, dann stellt man also fest, dass der Name Miriam 13 Mal im Alten Testament auftaucht. Und davon allerdings 12 Mal eben diese Miriam, eben diese Schwester von Aaron und von Mose. Nun wollen wir natürlich heute Morgen nicht alle 12 Erwähnungen betrachten. Sie sind auch nicht alle 12 in dem Maße interessant. Es sind im Grunde genommen 3 Stellen, die auch für uns wichtig sind und die wollen wir heute Morgen etwas näher betrachten. Und es sind einmal 2 Stellen aus dem 2. Kapitel im 2. Buch Mose und dann ist es noch eine 3. Stelle aus dem Kapitel 12 des 4. Buches Mose. Aber wir werden im Einzelnen noch darauf kommen. Bevor wir also diese 3 Stellen etwas näher betrachten, bevor wir also einige Lebensstationen dieser Miriam unter die Lupe nehmen wollen, vielleicht zuvor einige allgemeine Bemerkungen. Zunächst mal, was den Namen anbetrifft. Ich war also ein bisschen erschrocken und ich muss sagen, von seiner Bedeutung her hätte ich niemals meine Tochter Miriam genannt. Denn der Name bedeutet so viel wie Bitterkeit, wie Rebellion, wie Auflehnung, wie Widerspenstigkeit. Nun gut, sie hieß nun einmal so und wir wollen uns nicht so sehr auf diesen Namen, auf die Bedeutung dieses Namens konzentrieren, als vielmehr ja, auf ihre Stellung im Alten Testament, auf ihre Stellung im Alten Bund. Ja, und neben dieser Namensgebung erfahren wir noch, dass es also eine recht interessante Frau war, die also viele Gaben hatte, die sie auch eingesetzt hat, die sie auch Gott zur Verfügung gestellt hat. Das wird also nachher noch deutlich werden. Sie war also eine Frau, ja, wie soll ich sagen, die sehr kreativ war, die auch sehr initiativ war und vor allen Dingen war es eine Frau, die auch ja, mitziehen, die auch mitreißen konnte. Aber ich denke, die eigentliche Aufgabe im heilsgeschichtlichen Sinne war die, dass sie also mit ihren Brüdern, Mose und Aaron, wie wir heute so sagen würden, in einem Leitungsteam ja, zusammenarbeiten sollte. Und das wird auch aus einer Bibelstelle recht deutlich, und zwar im Micha 6, Vers 4, da heißt es nämlich, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus dem Diensthause erlöst, und vor dir hergesandt, jetzt kommt es, Mose, Aaron und Miriam. Also, 3 Geschwister in einem Leitungsteam. Ich denke, das ist sicherlich auch nicht etwas Alltägliches. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, können Sie sich vorstellen, mit Ihren leiblichen Geschwistern über Jahrzehnte in einem Leitungsteam zusammenzuarbeiten? Ich denke, die Frage ist durchaus mal erlaubt. Nicht jeder kennt jeden, jeder kennt seine Vorzüge, die Nachteile, die Schwächen, die Stärken. Und ja, der Versuch, miteinander zu vergleichen, ja, der ist schon ziemlich stark gegeben. Und das war ja auch ein Problem von der Miriam. Und das werden wir nachher noch sehen. Aber ich denke, schauen wir uns jetzt erstmal die erste Station im Leben dieser Miriam an. Und zwar betrachten wir die Bibelstelle aus dem 2. Kapitel des 2. Buch Moses. Und in diesem Kapitel, wenn wir erstmal heute Nachmittag durchlesen, in diesem Kapitel wird ja unter anderem auch von der Errettung ihres jüngeren Bruders geredet. Also von der Errettung des Moses. Und die Geschichte ist uns ja allen bekannt, ist uns allen ja sehr vertraut. Und wir wissen ja, dass Mose in einer ja, recht schwierigen Zeit geboren wurde. Damals herrschte also ein Pharao, der also das Gebot erlassen hatte, dass alle männlichen jüdischen Geborenen ja getötet werden sollen. Und wir wissen, die Mutter Jochebed, sie hatte eine Zeit lang dieses Kind versteckt gehalten, aber nun kam einmal der Zeitpunkt, wo das also nicht mehr möglich war. Und da kam sie auf diese geniale Glaubensidee, ein kleines Kästchen, eine kleine Arche zu bauen und dort den Mose hineinzulegen. Und jetzt lesen wir in diesem zweiten Kapitel des zweiten Buch Moses, Vers 4, aber seine Schwester stand von Ferne, dass sie erfahren wollte, wie es ihm gehen würde. Und dann heißt es weiter in Vers 7 und 8, da sprach seine Schwester zu der Tochter Pharaos, nachdem die also das Kindlein entdeckt hatte und es an sich genommen hatte, soll ich hingehen und der hebräischen Weiber eine rufen, die da säuget, dass sie dir das Kindlein säuge? Und die Tochter Pharaos sprach zu ihr, gehe hin. Die Jungfrau ging hin und rief des Kindes Mutter. Also hier an dieser Stelle wird zum ersten Mal die Miriam erwähnt, auch wenn sie namentlich nicht genannt wird. Wir können uns an dieser Stelle fragen, wie alt mag sie gewesen sein? Die Bibel gibt keine genaue Angabe an, aber vielleicht hilft uns der Ausdruck Jungfrau etwas weiter. Ist jetzt nur etwas spekulativ, vielleicht war sie so 15, 16, 17 oder 18 Jahre. Ich denke, so in dieser Altersstufe wird sie gewesen sein. Auf jeden Fall in einem recht jungen Alter, wo sie ein ganz entscheidendes Erlebnis mit Gott bekommt. Und dieses Interessante an diesem Erlebnis mit Gott ist, ja, wie soll ich sagen, dass es quasi so eine Mischung ist aus passivem und aktivem Verhalten, aus passivem und aktivem Erleben mit Gott. Und zwar in passiver Hinsicht, dass sie also die ganze Not um ihren jüngeren Bruder da mitbekommt. Dass, so wie es hier in Vers 4 heißt, dass sie zunächst mal in gewisser sicherer Entfernung am Nilufer steht und beobachtet. Und sie sieht nun, wie dieses kleine Kästchen da in dem Nil hin und her schaukelt, wie es den Fluten des Nils ausgesetzt ist. Das ist nebenbei bemerkt, kann man das auch geistlich ein wenig deuten. Auch wir können heute unsere Kinder vor den ungeistlichen, zeitlichen Strömungen nicht beschützen. Sie werden auch diesen, in Anführungsstrichen, diesen Fluten ausgesetzt. Und was ich so faszinierend finde an diesen Eltern, dass sie die kurze Zeit, wo die Mutter und der Vater dieses Kind hatte, dass sie diese Zeit wirklich genutzt haben, um dieses ganz entscheidende Fundament in dem Leben des Moses hineinzulegen, sodass er später also wirklich sagen konnte, ja, also die Schmach Jesu Christi und das Leiden des Volkes ist wesentlich mehr wert als alle Schätze Ägyptens. Das nur mal nebenbei bemerkt. Also wie gesagt, im passiven Sinne, dass sie also in einer gewissen Entfernung am Nilufer steht und zunächst mal beobachtet. Nicht, sie sieht also dieses Kästchen da. Sie sieht dann plötzlich, wie die Tochter des Pharao mit all ihren Kammerjungfern und Bediensteten da ankommt, weil sie da wahrscheinlich ein Bad nehmen wollte. Und dann sieht sie, wie sie das kleine Kästchen entdecken. Und jetzt steht sie da und vielleicht hat sie sich gefragt, was passiert nun? Was geschieht nun? Zunächst konnte man sie ja persönlich nichts unternehmen. Und ich denke, das ist auch etwas, was für unser persönliches Leben sehr wichtig ist. Ich denke, dass auch in unserem persönlichen Leben manchmal solche Situationen sind, wo wir wirklich ganz passiv da stehen und nur noch sagen können, ja, jetzt können wir nur noch auf Gott vertrauen oder wie wir manchmal sagen, jetzt hilft eigentlich nur noch beten. Jetzt sind uns eigentlich alle Hilfsmittel, alle Möglichkeiten sind uns aus der Hand genommen. Ja, jetzt kannst nur noch du machen, Gott. Und ich denke, dass es nicht das Schlimmste ist, wenn uns Gott mal in solche Situationen hineinführt, wie damals die Miriam. Nicht, dass er uns in solche Situationen hineinführt, wo wir also bildlich gesprochen hinter dem Busch am Nilufer stehen und jetzt abwarten, was Gott tut. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht solche Menschen sind, die auf solche Gotteserlebnisse nicht mehr angewiesen sind. Ich hoffe nicht, dass wir solche Menschen sind, ja, die so stark, die so routiniert, ja, die so abgesichert, ja, die halbwegs so christlich, so fromm sind, dass wir solche Gotteserlebnisse gar nicht mehr nötig haben. Aber dann fehlen sie uns auch. Und ich denke, dass es wirklich nicht der schlimmste Zustand ist, wenn wir wirklich bildlich gesprochen hinterm Busch stehen und abwarten, was Gott jetzt tut. Und ich denke, dass die Miriam solche Erlebnisse hat nicht mehr missen möchten. Also wir sehen, dass Gott uns auch in solche passiven Situationen hineinführen können. Und manchmal wird es auch so sein, ja, dass wir recht lange hinter dem Busch stehen am Nilufer und warten, bis Gott endlich eingreift. Es muss nicht immer so schnell gehen wie hier bei der Miriam. Nicht? Und da ist es ja auch sehr schnell so geschehen, dass sie also in eine aktive Rolle hineingestellt worden ist. Also das gibt es auch, dass wir also etwas erleben mit Gott, wo uns wirklich zur höchsten Aktivität herausfordert. Und genau das hat ja auch die Miriam erlebt, dieses doppelte Erlebnis. Auf der einen Seite dieses passive Abwarten, was tut Gott, und dann plötzlich dieses aktive Hineinnehmen in das ganze Geschehen Gottes. Und das Erfreuliche ist, dass die Miriam auch mitmacht. Und das Erfreuliche ist auch, ja, dass sie auch sehr klug handelt. Dass sie nicht einfach drauf lospoltert, wie man so sagt, wie der Elefant im Porzellanladen. Dass sie sich wirklich auch da von Gott diese spontane Idee geben lässt, ja, wie kann man das Problem jetzt eigentlich lösen? Nicht? Und sie bringt es in der Tat mit Gottes Hilfe fertig. Nicht, dass die Mutter, dass die eigene Mutter für das Stillen ihres eigenen Kindes bezahlt wird. Ist ja auch nicht alltäglich. Und ich denke, das Kindergeld ist nicht unbedingt eine Erfindung unserer Zeit, sondern ich möchte fast sagen, das ist hier die Geburtsstunde des Kindergeldes. Nicht, dass also die Mutter wirklich für das Stillen ihres eigenen Kindes bezahlt wird. Das macht Gott. Und die Miriam erfährt auch noch etwas anderes. Und zwar, was sie zwar in diesem Moment noch nicht, also sage ich mal, wissen konnte. Aber sie erfährt auch, dass die Art und Weise, wie Gott diese Miriam in seine Geschichte hineinnimmt, dass das eine Konsequenz gehabt hat, die sie in diesem Moment noch gar nicht begreifen konnte. Ich denke, dass der Mose gerettet worden ist. Das ist sicherlich schon etwas Großartiges. Das wäre an und für sich schon genug gewesen. Aber dass dieser Mose auch, dass ihr Bruder auch derjenige sein wird, den Gott eines Tages auserwählen wird, eines Tages berufen wird, dieses Millionenheer aus der ägyptischen Sklaverei zu führen, das hätte sie sich in diesem Moment sicherlich nicht denken können. Natürlich hat sie es später, viele, viele Jahrzehnte später miterlebt. Aber das konnte sie in diesem Moment natürlich noch nicht ahnen. Und ich denke, das Faszinierende an dieser ersten Lebensstation, was wir auch persönlich mitnehmen wollen für unser tägliches Leben, ist sicherlich, ja, dass also eine ganz normale jüdische Frau in die Geschichte Gottes damit hineingenommen wird. Und ich denke, dass es auch etwas Wunderbares ist in unserem Leben, wenn Gott mal so ein bisschen den Vorhang lüftet. Wenn er uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt. Wenn wirklich das Wenige, was wir sagen, und die Miriam hat ja auch nicht viel gesagt. Sie hat ja nur gesagt, soll ich dir eine von den Hebräischen holen, damit sie das Kind säuge. Mehr hatte sie ja nicht gesagt. Also wenn Gott wirklich das Wenige, was wir sagen, oder das Wenige, was wir tun, und das ist ja nicht unbedingt weltbewegend, aber dass Gott es wirklich gebrauchen kann, um damit seine Geschichte zu schreiben. Nicht, warum gerade das Kind bei Ihnen aufgewachsen ist. Oder warum gerade die Jugendstunde an diesem Tage bei Ihnen stattgefunden hat. Oder warum ausgerechnet der Jugendliche zu dieser Zeit an dieser Freizeit teilnehmen musste. Und man könnte sicherlich noch andere Dinge aufzählen. Es gibt ja einen wunderschönen Vers des Apostel Paulus im Epheserbrief. Da sagt er uns, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, wandeln dürfen in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Und das ist genau das, was auch Miriam hier erlebt hat, in der ersten Station, die wir jetzt betrachtet haben. Also Miriam erfährt einmal, dass sie also Gott erlebt, einmal in passiver Hinsicht, wo sie zunächst also nichts tun kann, nur abwarten muss. Aber dann darf sie auch erleben, dass Gott sie ganz aktiv in seine Geschichte mit hineinnimmt. Und dass sie dann Jahrzehnte später dann wirklich etwas erfahren darf, was sie im Moment hat noch gar nicht erkennen können. Ja, das war also jetzt die erste Station der Miriam und wir machen jetzt einen Sprung von gut 80 Jahren. Wir wissen, was da passiert ist. 40 Jahre Mose am Hof des ägyptischen Pharao, dann 40 Jahre im Lande Midian. Wir wissen, welchen Dienst er dort verrichtet hat. Dort hat er auch geheiratet. Er hat sich eine Kuschiterin zur Frau genommen, hat auch ein Kind bekommen. Was in diesen 80 Jahren mit der Miriam geschehen ist, wissen wir nicht. Die Bibel schweigt darüber, was da passiert ist, was sie gemacht hat. Wir wissen nur, wir würden heute sagen, dass Gott plötzlich diesen Rentner Mose zu diesem ganz entscheidenden Dienst beruft, dieses Millionenheer aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Und nun stehen wir zunächst mal im zweiten Buch Mose, und zwar in Kapitel 14, wo also das Volk Israel als Ganzes eine ganz entscheidende Gotteserfahrung macht. Und wir kennen ja diese Geschichte. Und diese Geschichte ist uns ja so vertraut, dass sie uns schon fast gar nicht mehr bewegen kann. Aber trotzdem, stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten das miterlebt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten hinter sich die Staubwolke des ägyptischen Heeres. Und Sie hätten vor sich das Meer. Und Sie wären da mittendrin in diesem Tross. In diesem Tross von Männern, von Frauen, von Halbwüchsigen, von Kleinkindern, von weinenden und schreienden Babys, vom Vieh und was weiß ich sonst alles noch dazugehört. Und alle stehen nun an dem Ufer und blicken alle konzentriert auf diesen einsamen Mose und fragen sich, was passiert jetzt? Und dann plötzlich zu sehen, wie der Meeresspiegel sackt, dann plötzlich zu sehen, wie sich rechts und links eine gewaltige Wassermasse auftürt und wie, ich darf das mal jetzt etwas humorvoll sagen, wie da eine vierspurige Autobahn hindurchgeht. Und dann zu wissen, dass es nur einen gibt, der diese Wassermauern halten kann, dass es nämlich Gott ist. Und dann zu sehen, wie dieses Millionenheer da hindurchgeht, unversehrt hindurchgeht. Und kaum ist es am anderen Ufer, da stürzen diese Wassermauern auf das ägyptische Heer ein und vernichten es. Ich denke, das ist schon ein faszinierendes Erlebnis gewesen, was die Menschen damals miterlebt haben. Und die historisch-kritische Theologie hat ja immer wieder versucht, auch dieses Wunder abzutun, dieses Wunder zu widerlegen. Und das kommt auch in einer sehr humorvollen Geschichte zum Ausdruck. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, aber ich möchte sie Ihnen mal erzählen. Da ist also ein Rabbi, der läuft also am Roten Meer entlang und hüpft und springt und freut sich seines Lebens und preist und lobt den Herrn. Und da kommt der historisch-kritische Theologe vorbei und fragt ihn, sag mal, mein lieber Rabbi, warum bist du so guter Dinge? Warum freust du dich so? Warum lobst du und preist du und singst du? Und der sagt, ich freue mich so über diesen Gott, dass er damals dieses Wunder so hinbekommen hat. Nicht, dass dieses Heer unversehrt dahin durchgegangen ist. Und dann erwidert der kritische Theologe, mein lieber Rabbi, ich muss Sie da mal so ein bisschen aufklären. Das war in dem Sinne gar nicht so ein großartiges Wunder. Und von der theologischen Forschung her wissen wir, dass es da eine seichte Stille gegeben hat und dass dort das Wasser nur etwa einen halben Meter tief war. Die konnten also da ohne Probleme hindurchgehen. Und dieser Rabbi ist natürlich zutiefst enttäuscht und er geht deprimiert seines Weges. Aber kurze Zeit später hüpft und springt er wieder und lobt und preist wiederum seinen Gott. Und dieser kritische Theologe läuft hinter ihm her, weil er denkt, der wird wieder rückfällig und fragt ihn, sag mal, was ist eigentlich los? Ich habe dir doch alles erklärt. Und dieser Rabbi sagt, ich habe auch alles verstanden. Aber Gott hat trotzdem ein Wunder getan, dass nämlich das gesamte ägyptische Heer in einem halben Meter tiefen Wasser ertrunken ist. Das ist ja ein noch größeres Wunder. Ja, und da zog dann der kritische Theologe enttäuscht und deprimiert von dann. Er war mit seinem Latein am Ende. Aber zurück zu dieser Geschichte, zu diesem Durchgang durch dieses Rote Meer, das war ja genau diese Geschichte. Ich denke, dass es auch solche Momente in unserem Leben gibt, wo wir wirklich tief ergriffen sind von der Realität Gottes. Und so war es damals auch. Und der Erste, der anfing, war ja Mose. Wir kennen Moses Lobgesang. Er preist und lobt Gott. Und dann taucht plötzlich wieder diese Miriam auf. Und dann lesen wir in Kapitel 15 dieses zweiten Buch Moses in den Versen 20 und 21. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach hinaus mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Also in diesem Moment hat die Miriam wirklich ihre Gaben eingesetzt, ja, und ihre Gaben Gott zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, was die Miriam in diesem Moment gedacht hat, als der Mose anfing, Gott zu loben und zu preisen. Vielleicht hat sie gedacht, naja, man kann den Mose ja nicht alleine singen lassen. Da muss noch eine weitere geistliche Kettenreaktion ausgelöst werden. Und diese Reaktion erfolgte dann auch in diesem Gesang, in dieser Musik, in diesem Reigen. Und so erleben wir diese Miriam sehr engagiert, auch sehr musikalisch und vor allen Dingen, was ich vorhin schon am Anfang sagte, eine Frau, die mitziehen, eine Frau, die mitreißen konnte. Ich weiß nicht, wie viele Frauen damals mitgesungen haben. Das sagt uns die Bibel nicht. Vielleicht waren es Hunderte, vielleicht waren es Tausende, keine Ahnung. Aber ich denke, die Anzahl ist auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was diese Frauen bewirkt haben. Und das ist der zweite wichtige Punkt, den wir heute Morgen mitnehmen wollen. Dass nämlich dadurch ja Gott verstärkt, verherrlicht und gelobt wurde. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges auch für unser persönliches Leben. Und ich denke, liebe Geschwister, das wäre doch wirklich etwas. Das wäre doch wirklich ein gutes Ergebnis Ihres und meines Lebens, wenn man wirklich sagen könnte, dass durch diese Schwester, dass durch diesen Bruder, also Gott, verstärkt, verherrlicht und gelobt wird. Und ich denke, dass das auch ein grundsätzlicher Gedanke in einem geistlichen Leben ist. Auch Paulus hatte ja diesen Gedanken. Er sagte ja einmal im Korintherbrief, so sinngemäß, dass durch unser Leben, also durch das Leben der Apostel, dass durch unser Leben, durch euch, Dank vor Gott entstünde. Jetzt also etwas mal anders ausgedrückt, wenn es also in ihrem Leben wirklich einzelne Menschen gibt, die vor Gott dastehen und sagen, danke Herr, dass es diesen Menschen gibt, dass du ihn mir zur Seite gestellt hast, dass du ihn mir als Hilfestellung gegeben hast. Danke Gott, dass dieser Bruder oder diese Schwester mit mir in derselben Gemeinde ist. Danke, dass dieser Mensch mit mir dieses Gespräch geführt hat. Danke, dass dieser Mensch ein Stück Wegstrecke mit mir gegangen ist und. Ich denke, dass durch diese Art und Weise wirklich Gott verstärkt, ja verherrlicht und gelobt wird. Und das ist eigentlich jetzt der zweite wichtige Aspekt, den wir aus dieser Geschichte Miriams lernen wollen. Und insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir uns ab und zu auch wirklich mal fragen, was wird durch unser persönliches Leben vermehrt? Nicht, wie kann mich der Herr gebrauchen, dass durch mein persönliches Leben Gott selbst verstärkt, verherrlicht und gelobt wird? Eine Frage, die wir uns wirklich ab und zu einmal stellen sollten. Also jetzt haben wir schon zwei Stationen im Leben der Miriam betrachtet. Wir haben also einmal erfahren, dass sie also ein entscheidendes Erlebnis mit Gott hatte. Und wir haben auch hier jetzt gesehen, dass sie eine Frau gewesen ist, die mitreißen konnte und die dadurch mit den anderen Frauen bewirkt hat, dass Gott dadurch durch ihr Verhalten und durch das Verhalten der Frauen verstärkt, verherrlicht und gelobt und gepriesen wurde. Und jetzt kommen wir zu der letzten Station im Leben der Miriam. Ja, und das ist also, da erleben wir sie von einer weniger erfreulichen Seite. Das ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Auch das gibt es bei Leitungspersönlichkeiten im geistlichen Sinne, dass auch wir sie mal von einer etwas unerfreulichen Seite erleben. Und das wird uns jetzt geschildert im 12. Kapitel des 4. Buch Moses. Und ich sagte es ja am Anfang schon, Miriam hatte ja auch ein Problem. Und zwar ein Problem mit dem Vergleichen. Und ich sagte ja, es ist ja nicht Alltägliches, dass also wirklich drei Geschwister in einem Leitungsteam zusammenarbeiten, wo jeder jeden kennt, alle seine Stärken, Schwächen, Vorzüge und. Und das wird uns jetzt in dem 12. Kapitel des 4. Buch Moses in den ersten beiden Versen geschildert. Da heißt es jetzt, Und Miriam und Aaron redeten wider Mose um seines Weibes willen, der Morin, die er genommen hatte. Und sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, die Miriam wird aussätzig. Durch eine besondere Fürbitte des Moses wird der Aussatz wieder von ihr genommen und sie wird wieder in ihre alte Stellung hineingesetzt. Aber zunächst mal diese ersten beiden Verse, die ich gerade vorgelesen habe. Und Miriam und Aaron redeten wieder Mose um seines Weibes willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte, und sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und Gott hörte es. Ich denke, dass wir diese beiden ersten Verse mal sehr unter die Lupe nehmen sollten, denn sie haben auch einiges zu sagen für die Gemeinde Jesu Christi. Ich denke, dass der Anlass, der Aufhänger und die Ursache zwei völlig verschiedene Dinge sind. Der Aufhänger, der Anlass, den die Miriam hier anführt, der ist zwar rein formalrechtlich vorhanden. Der Mose hatte sich in der Tat eine Kuschiterin zur Frau genommen, was auch dem Gesetz widersprach, das er aber nachher empfangen hatte auf dem Berg Sinai. Und die Kuschiterin hatte er sich aber vor dem Ereignis auf dem Berge Sinai genommen. Aber hier merken wir, und das ist das Gefährliche, hier merken wir diesen scheinbaren Anlass der Miriam, dass sie sich plötzlich um gewisse Dinge Sorgen macht. Dass sie aber das im Grunde genommen gar nicht im Blickfeld hatte, sondern dass sie eigentlich neidisch war. Und das ist, liebe Geschwister, etwas, was wir auch leider in unseren Gemeinden erleben. Dass wir also ja mit einem scheinbar frommen Anlass daherkommen, dass wir bildlich gesprochen uns Sorgen machen um die Einhaltung des mosaischen Gesetzes, aber wenn ich ehrlich bin und ich mich in das Licht Gottes stelle, dass ich doch dann bekennen muss, ja, das ist eigentlich gar nicht das Motiv, worum es geht, sondern plötzlich geht es bei mir um Macht. Plötzlich geht es bei mir oder um Neid. Plötzlich geht es bei mir um Unzufriedenheit und andere Dinge. Und genau das hier erleben wir bei der Miriam. Und das ist das Traurige, das kommt in den besten Gemeinden vor. Miriam ist also neidisch. Sie ist im Grunde genommen mit der Rolle, die Gott ihr zugewiesen hat, nicht zufrieden. Und bedenken wir doch einmal, gerade die Miriam ist es doch, die Gottes Geschichte pur erlebt hat. Und gerade die Miriam ist es doch, die Gott mit reichlich Gaben ausgestattet hat. Und gerade Miriam ist es doch, die eine führende Position im Volk hatte. Und wie viele tausend andere Frauen möge es gegeben haben, die neidisch auf Miriam gewesen sind, wenn sie sahen. Und sie wissen genauso wie ich, man kann ja auf alles Mögliche neidisch sein. Man kann auf den Mann, auf die Frau, auf Ansehen, Stellung, Beruf, auf die Gemeinde, auf den Glauben, auf die Gaben, auf die Fähigkeiten und. Auf alles kann man neidisch sein. Wie wir darauf reagieren, auf den Neid, ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Hängt sicherlich auch in gewisser Weise vom Charaktertyp an. Nicht, da gibt es vielleicht welche, ja, die legen dann eine ganz depressive Haltung an den Tag. Die sagen dann plötzlich, ach, was bin ich doch für ein armer Tropf, dass es mir so geht, wie es mir momentan geht. Schaut doch mal an, wie Gott mich benachteiligt hat. Wissen Sie, und wenn dann das Mitleid, das Selbstmitleid so richtig trieft, ja, dann bin ich glücklich, obwohl ich im Grunde genommen eigentlich bin ich ja zutiefst unglücklich. Aber wenn das Selbstmitleid dann so richtig trieft, dann bin ich zufrieden. Aber dann gibt es auch die ganz anderen. Die verhalten sich genau entgegengesetzt. Die reagieren also recht aggressiv. Und die haben dann ein Problem, dass sie in ein ganz gefährliches Leistungsstreben hineinkommen. Die dann plötzlich sagen, so, denen werde ich es auch mal zeigen, dass ich jemand bin. Und dann gibt es Leute, die können sich wunderbar verstellen. Die sagen dann plötzlich, nein, mir geht es blendend. Und in Wirklichkeit kocht der Kessel. Und man wundert sich, dass sie dauernd wegen ihrer Geschwüre, wegen ihrer Magengeschwüre beim Arzt sitzen. Und dann gibt es noch ein letztes Verhalten, und ich denke, das ist fast das schlimmste Verhalten. Dann kommt man nämlich auf diese fromme Natur. Dass ich also versuche, dem anderen Ungeistlichkeit in die Schuhe zu schieben, dem anderen Ungeistlichkeit vorzuwerfen, damit ich etwas besser im Licht dastehe. damit ich also geistlich gesehen so ein paar Stufen höher steige. Dann bin ich zufrieden, dann kann ich halbwegs mit dem leben, worauf ich neidisch bin. Aber liebe Geschwister, die Bibel sagt uns hier ganz etwas anderes über den Neid, ebenso wie über den Geiz. Neid ist wie Geiz eine üble Wurzel, das sagt uns das Wort Gottes ganz eindeutig. Und dieser Neid hat ja im Grunde genommen eine dreifache Auswirkung. Einmal, dass er mich selbst zerstört, der ich neidisch bin, dass er den anderen zerstört, auf den ich neidisch bin, und dass er auch noch das zerstört, worauf ich neidisch bin. Also wenn ich plötzlich mit dem nicht mehr zufrieden bin, was Gott mir gegeben hat, wenn ich den Eindruck habe, ich bin also nicht in der Stellung, ich bin also nicht in der Position wie meine Schwester oder wie meine geistliche Schwester oder mein geistlicher Bruder neben mir, dann ist die Gefahr schon sehr, sehr groß, dass sich plötzlich das Tor des Neides öffnet. Also da haben wir schon sehr drauf zu achten. Aber das ist nicht das Einzige, was wir über die Miriam in diesem Fall hier sagen müssen. Nicht nur, dass sie also neidisch war, sondern, das ist ja manchmal so im Leben, so eine Sünde gebiert dann die nächste Sünde. Das kennen wir ja auch. Also sie war nicht nur neidisch, sondern sie legte ja auch noch ein böses Reden an den Tag. Und wir müssen bedenken, dass das, was sie sagte, einmal nicht wahr war und dass das, was sie gesagt hat, sie auch nicht unbedingt auf eine liebevolle Art und Weise gesagt hat. Und zum Dritten denke ich fast, das, was sie gesagt hat, war es unbedingt nötig? Ich denke, nein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und das ist diese letzten Worte in diesem Vers 2. Also da heißt es ja zunächst mal, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er auch nicht durch uns? Und jetzt kommt es. Und der Herr hörte es. Miriam war neidisch. Sie hatte gerade nicht liebevoll geredet. Und bedenken wir, der Herr hört es. Aber es war nicht unbedingt eine Bagatelle, die hier die Miriam praktiziert hat. Sie mag ja durchaus also eine perfekte Leitungsfrau gewesen sein, das will ich nicht abstreiten. Kann ich auch nicht beurteilen, aber unterstellen wir es einmal. Aber es war keine Bagatelle, was sie hier getan hat. Und ich denke, da sind wir auch ganz besonders angesprochen, denn wir haben ja auch manchmal eine sehr eigenartige Vorstellung oder eine sehr eigenartige Gewichtung von dem, was wirklich für uns persönlich problematisch ist und was wir so mehr oder weniger als klein und nebensächlich betrachten. Wir haben ja oft ein sehr subjektives Sündenverständnis. Und gerade dieses Neue Testament, das zeigt uns ein ganz anderes Sündenverständnis. Das zeigt uns nämlich, dass gerade die Dinge, die wir so als Bagatelle ansehen, dass sie sehr massiv angesprochen werden durch die Bibel, durch Gott. Denken wir an den Apostel Paulus. Er sagte mal im Kolosserbrief, dass Habsucht Götzendienst ist. Dann kann es natürlich sein, dass wir erwidern würden, naja, so ein bisschen Geiz hat ja noch niemandem geschadet. Und dann sind wir ja auch so, dass wir dieses Wort Geiz noch mit diesem harmlosen Wort Sparsamkeit umschreiben. Naja, also so schlimm kann das aber gar nicht sein. Aber bedenken wir, dass der Apostel Paulus dabei die Bergpredigt im Sinn gehabt hat. An das, was da Jesus gesagt hat, dass man ihm zwei Herren nicht dienen kann. Also wir sehen, dass die Bibel da oft ein ganz anderes Sündenverständnis hat als wir. Nicht, dass eben Bagatellen in unseren Augen von der Bibel oft sehr hart angegriffen und angegangen werden. Ich sagte ja vorhin schon, wir wissen, wie es weitergeht. Miriam ereilt nun das Strafgericht Gottes. Sie wird aussätzig. Und ich denke, auch da würden sicherlich vielleicht viele von uns sagen, naja, war das denn nicht eine zu harte Strafe in diesem Fall, in dieser Situation? Aber auch da denke ich, dass wir etwas für unser persönliches Leben also lernen dürfen. Dass Gott sicherlich, was Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde anbetrifft, sprich Vorstand zum Beispiel, oder Prediger, dass da Gott sicherlich ein anderes Urteilsverfahren an den Tag legt, als bei solchen, die es nicht sind. Und das wird uns ja auch durch Bibelstellen belegt. Und zwar lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, dass denen, die da lehren, ein zweifaches Urteil wird. Oder denken wir an den ersten Petrusbrief, da heißt es, das Gericht Gottes beginnt zuerst am Hause. Gottes. Also, er schaut zunächst mal auf seine Kinder. Und da in ganz besonderem Maße oder in verstärktem Maße noch auf diejenigen, die da eine leitende Funktion in der Gemeinde haben. Und wir wundern uns ja immer wieder, dass Gott mit Mose so hart umgegangen ist. Wir kennen ja die Geschichte da mit dem Felsen. Er sollte ja zu dem Felsen reden. Was hat Mose getan? Er hat geschlagen. Was war die Konsequenz? Was war die Folge? Der gesamte Hoffnungshorizont dieses Mose wurde mit einem Male zunichte geschlagen. Und wir wissen, was dieser Hoffnungshorizont war. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben dieser Mose eine führende Persönlichkeit im Volke war. Und genauso war es eben auch mit der Miriam. Sie war sozusagen die dritte Frau im Staate. Und das müssen wir auch sehen und das dürfen wir und das sollen wir auch mitnehmen, dass Gott eben bei, wie gesagt, bei führenden Persönlichkeiten auch innerhalb der Gemeinde ganz besonders auf das Leben dieser Leute schaut und dass er unter Umständen ein ganz anderes Urteilsverfahren an den Tag legt, als bei denen, die es nicht sind. Ja, ich komme jetzt zum Schluss, vielleicht noch zwei interessante Punkte, und zwar aus diesem Kapitel 12 in Vers 15 heißt es, und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam aufgenommen wird. Auch noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Ich hatte ja vorhin gesagt, also eine Sünde gebiert die nächste Sünde und dann ist die nächste Folge, dass unter Umständen geistliche Kräfte innerhalb der Gemeinde blockiert werden. Nicht? Und das wird hier quasi dadurch ausgedrückt, und das Volk zog nicht weiter. Also der Zug der Gemeinde Jesu Christi wird durch die Sünde aufgehalten, geistliche Kräfte werden blockiert. Das müssen wir ganz klar sehen. Und dann heißt es noch weiter, bis Miriam aufgenommen ward. Und das ist auch ein ganz interessanter Gedanke. Das muss nicht immer so sein. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Miriam in dieselbe Position gestellt worden ist, in der sie zuvor war. Aber das war eben nur deshalb möglich. Das ist nur deshalb möglich, wenn Sünde erkannt wird, wenn Umkehr erfolgt und wenn Vergebung geschieht. Und ich denke, da sind wir ja auch, da haben wir ja auch so eine Gabe, nicht? Wir können das ja auch ganz gut, nicht? Dann holen wir plötzlich alte Karamellen, alte Sachen holen wir wieder hervor und servieren es demjenigen wieder aufs Tablett und sagen, du weißt ja, was früher da geschehen ist und Gott hat das schon längst vergessen, nicht? Aber wir holen es wieder hervor, Und ich denke, wenn Gott vergesslich ist, was Sünde anbetrifft, wenn er sie vergeben hat, in dem Sinne meine ich das jetzt, dann sollten wir natürlich erst recht vergesslich sein. Ja, das war also Miriam. Ich denke, eine recht interessante Frau. Es hat sich wirklich einmal gelohnt, sich damit zu befassen, einige Stationen ihres Lebens zu betrachten. Ich denke, das sind die wichtigsten Stationen in ihrem Leben, die uns in der Bibel niedergeschrieben sind. Also einmal dieses entscheidende Gotteserlebnis, das sie im zarten Alter, 15, 16, 17 Jahren gemacht hat, wo sie einmal abwarten musste, was geschieht, was tut jetzt Gott? Und wo Gott sie dann aktiv in seine Geschichte mit hineinnimmt und sie auch mitmacht. Und dann erleben wir Miriam, wie also durch sie selbst und durch die Frauen Gott eben vermehrt, verherrlicht und gelobt wird. Und als letztes, das ist allerdings jetzt die negative Seite, dass Miriam eben ein Problem hatte. Sie war neidisch, sie hatte in dieser Situation böse geredet. Wir haben gesehen, dass den Führungspersönlichkeiten schon ein hartes Gericht ereilt. Aber wir haben auch gesehen, wenn Gott vergibt, wenn er die Sünde ins tiefe Meer versenkt, dass dann derjenige auch wieder in dieselbe Position hineingestellt werden kann, in der er zuvor war. Amen.